Anstoß, der Fußball-Podcast.
Das Band läuft. Michael, ich möchte dich fragen und einfach mal ganz gerne deinen Profirat einholen. Kann man sagen, dass Holstein als die Kieler Störche der Fußball-Bundesliga ganz gerne ein Baby schenken möchte, aber sie lagen so ein bisschen problematisch in den Wehen und nun könnte doch kommendes Wochenende Stichtag sein?
Das könnte man sagen, wenn es nicht die starke Fortuna aus Düsseldorf gäbe. Ich will jetzt noch nicht meine Prognose für die verbleibenden zwei Spieltage in der zweiten Fußball-Bundesliga abgeben, aber ich glaube, meine Skepsis hat man mir gerade schon so ein bisschen angemerkt.
Definitiv. Dann lass uns doch mal reinkommen. Du bist Michael Augustin. Mein Name ist Fabian Wittke. Wir haben die Anstoß-Tasse oder eine Holstein-Kiel-Tasse. Du darfst wählen.
Ich trinke natürlich aus der Anstoß-Tasse.
Du trinkst aus der Anstoß-Tasse. Musst du hier die French Press nochmal runterdrücken.
Das ist wie in so einem teuren Nobel-Café hier mit fancy Bedienungen, die tätowiert sind und nur Englisch sprechen. So ist das hier bei Fabian Wittke im Noble Nobelviertel, wo ich heute glücklicherweise an diesem Montag, an diesem sonnigen Montag zu Gast sein darf. Heute ist der 6. Mai 2024 und ich möchte mal einen Satz sagen, den momentan jeder halbwegs talentierte Fußballtrainer sagt. Ich bin nicht auf dem Markt, ich habe einen Job bei Anstoß. Nur für den Fall, dass Max Eberl anruft. Ich habe mein Handy extra auf lautlos gestellt. Du hoffentlich auch.
Und das ist übrigens auch der Unterschied zwischen dem noch nobleren Nobelviertel. Hier gibt es heißen, frischen Kaffee aus der French Press, während es möglicherweise in Zukunft am Tegernsee oder an der Säbener Straße nur noch kalten Kaffee gibt. Und dann fragt man, was ist das denn für ein Kaffee? Das ist Ten Hag.
Ja, man kann sagen, dass das Tischtuchel zerschnitten ist auf jeden Fall. Ne? Also ja. Thomas Tuchel, das ist ja wirklich so skurril. Wir haben das ja vor Wochen schon mal so ein bisschen angedeutet. Der könnte tatsächlich mit dem FC Bayern das Champions-League-Finale erreichen, vielleicht sogar Champions-League-Sieger werden. Aber es gibt überhaupt keine Anzeichen, die darauf hindeuten, dass er dann trotzdem noch die Bayern weiter trainieren darf, weil die sich Anfang März festgelegt haben, die Saison soll mit Tuchel zu Ende gespielt werden, aber darüber hinaus wird es keine gemeinsame Zukunft geben. Es ist total skurril. Ja, der FC Bayern und die erfolglose Trainersuche, Ralf Rangnick wird es ja auch nicht, wird ein Thema sein. Wir reden, du warst gestern in Wiesbaden, Holstein Kiel ist nicht Wiesbaden gegangen, du warst da bei diesem knappen 1:0 beim Tabellen 16. Und ich könnte noch ein paar Eindrücke vom Hamburger Derby, HSV gegen St. Pauli hier zum Besten geben und dann gucken wir mal, was diese Folge noch so zu bieten hat.
Womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit den Bayern anfangen? Weil wenn wir jetzt ein bisschen weiter zurückblicken, vergangene Folge haben wir auch gesagt, so jetzt ist auf mal Ralf Rangnick das ganz große Thema und dann hat er dann doch abgesagt und ich meine, es wird ja immer mehr zur Farce und ich erlebe die Bayern aktuell so unsouverän wie ja gefühlt seit einer halben Ewigkeit nicht und das hängt eben auch damit zusammen, dass sich ja auch keiner von Bayern Seiten so richtig in die Richtung positioniert. Also wenn Thomas Tuchel jetzt doch nochmal zur Verfügung stünde, dann würden wir es ganz gerne doch nochmal mit ihm machen. Und ich finde, da hast du so diese Nagelsmann-Vibes. Also wie gesagt, dieses Unsouveräne, Unprofessionelle. Auf der einen Seite Nagelsmann im vergangenen Jahr entlassen, müssen wir nicht wieder aufrollen. Thomas Tuchel, okay, dann hat man sich vorzeitig von ihm getrennt. Und jetzt merkt man einfach so, es gibt kaum noch Alternativen und irgendwie wird er bei jeder Pressekonferenz nochmal darauf angesprochen, könnte er sich das vorstellen? Ich meine, der FC Bayern München könnte ja auch ganz klar einfach mal sagen, in Form von Freund und Eberl und von mir aus auch Hoeneß und wie sie alle heißen, Leute, wir haben uns darauf committed, wir sind Thomas Tuchel, dieses Mediensprech, dankbar dafür, dass er diese Zeit hier beim FC Bayern München mitgestaltet hat und jetzt hoffen wir, dass wir gemeinsam in der Champions League noch so weit kommen wie möglich, aber diese Entscheidung steht und das gibt es ja nicht.
Aber die Entscheidung steht, das hat doch Herbert Hainer, der Vorstandsvorsitzende, gesagt.
Ja, vor ein paar Wochen, aber...
Naja, der hat das jetzt nochmal vor ein paar Tagen erneuert, diese Aussage. Also ich finde, da sind schon Fakten geschaffen worden und ich kann es ja auch ein Stück weit verstehen. Thomas Tuchel und die aktuelle Mannschaft des FC Bayern scheinen nur eine Zweckgemeinschaft zu sein, die sich eben für diese großen Spiele hochfahren. Das 2:2 haben wir ja übrigens gesehen in Fabians Nobelviertel. Er hat aufgefahren, er hat einen riesengroßen Grill, der ist fast genauso groß wie seine Terrasse. Da gab es Würstchen, dann hat er hier ganz, ganz leckere was waren das denn? Das waren so Weingummis, die haben so ein bisschen geschmeckt wie Mauam und Ahoi Brause war da noch als Topping drauf. Ja. Und die haben dafür gesorgt, dass mein Magen am nächsten Tag noch wehgetan hat. Aber die waren sehr lecker. Ich kann den ja nicht von solchen Sachen lassen. Also was ich sagen wollte, wir haben dieses 2:2 gegen Real Madrid gesehen. Und es ist ja möglich, dass die Bayern am Mittwoch im Estadio Bernabeu tatsächlich die nächste Runde, also das Finale der Champions League, erreichen. Aber trotzdem glaube ich, dass die Mannschaft auf Strecke in einer ganzen Saison mit diesem Trainer nicht funktioniert. Aber für solche großen Spiele ist Tuchel dann vielleicht doch der richtige Trainer. Aber es gibt eben auch viel Schwarzbrot. Es gibt auch Heidenheim und Hoffenheim und Wolfsburg in der Bundesliga. Und ja, dafür braucht es dann einen anderen Trainer.
Du hast gerade eben gesagt, es gibt Schwarzbrot. Ist dir mal aufgefallen, nachdem ich zur Champions League, vielen Dank für das Kompliment, so viel war es gar nicht, aber ein bisschen was hingestellt habe für die kleinen Igel, die dann nochmal ein bisschen dahin kommen können und an dieser frischen Milch, man soll glaube ich gar keine Milch für Igel rausstellen, aber so ein bisschen was weggenommen haben. In den vergangenen Folgen habe ich hier auch immer mal was hingestellt. Ein paar Nüsschen, ein paar Datteln, wie man das so kennt. Heute tatsächlich gar nichts und oder mal eine Laugenstange extra mit besorgt.
Nur Kaffee steht
und
hier, ne?
Jetzt steht hier Kaffee. Und Michael Augustin, du bist da nicht beigegangen. Du hast nicht mal danach die Laugenstange mitgenommen. Muss ich mir Gedanken machen. Bist du krank? Isst du momentan nicht so viel?
Naja,
bist du nicht so gut? Bist du kein guter Esser?
Wann immer ich hier war, zuletzt zur Aufzeichnung einer Folge, es war morgens oder... Das letzte Mal war ich hier, als wir mit Finn Bartels verabredet waren. Da haben wir um 9:30 die Folge aufgezeichnet, die vorletzte Folge. Könnt ihr gerne nochmal nachhören, falls ihr sie nicht schon gehört habt. Und da war das Frühstück...
Da warst du noch nicht in Stimmung.
Gerade mal anderthalb Stunden. Ja. Also ich frühstück immer so um 6:45. Ich hatte einfach noch keinen Hunger. Jetzt ist es mittlerweile nicht mehr 6:45, auch nicht 9:30, sondern ist fast 11:30. Jetzt wäre es schön, wenn hier was stünde. Aber hier ist halt nichts außer Kaffee, aber der schmeckt sehr gut. Wir kommen gerade so ein bisschen vom Thema ab. Beim FC Bayern könnte man nochmal so eine kleine Zwischenrubrik einschieben, was bisher geschah. Also Xabi Alonso hat dem FC Bayern abgesagt, Julian Nagelsmann hat dem FC Bayern abgesagt, Ralf Rangnick hat dem FC Bayern abgesagt, Roger Schmidt hat auch dem FC Bayern abgesagt, der Trainer von Benfica Lissabon. Roberto De Zerbi, der gehypte Trainer aus England von Brighton, Hove und Albion, hat dem FC Bayern abgesagt. Und Julen Lopetegui, der ehemalige spanische Nationaltrainer, hat auch dem FC Bayern abgesagt. Ich finde aber, alle hacken ja auf Max Eberl rum. Der ist seit dem 1. März Sportvorstand beim FC Bayern. Der muss einen Trainer finden, einen Nachfolger für Thomas Tuchel präsentieren. Von denen, die ich gerade aufgezählt habe, haben einige aber auch gute Gründe, nicht zum FC Bayern zu gehen. Also Xabi Alonso, der wird sich wahrscheinlich in 1-2 Jahren trotzdem mal jeden Verein dieser Welt aussuchen können. Der ist mit Bayer Leverkusen gerade so erfolgreich, der kann noch das Triple gewinnen. Wenn der jetzt vor Wochen gesagt hätte, ich gehe zum FC Bayern, hätte das ganz viel Unruhe vielleicht auch in den gut funktionierenden Verein in Leverkusen gebracht. Und außerdem hat Alonso ja vielleicht auch tatsächlich Lust darauf, diese Mannschaft weiterzuentwickeln und sie in der Champions League zu erleben. Kann ich verstehen. Julian Nagelsmann, ich hätte gedacht, er wäre derjenige, der tatsächlich dann zum FC Bayern zurückkehrt. Der hat jetzt ein offenbar auch sehr lukratives Angebot vom DFB angenommen, seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert und ja, will vielleicht auch keine Unruhe aufkommen lassen vor der EM. Und ich hätte gedacht, Nagelsmann wäre bei einer Vereinsmannschaft besser aufgehoben als bei einer Nationalmannschaft. Aber auch das ist ein guter Grund, wenn man sagt, nein, ich bin hier noch nicht fertig, ich habe Bock, das macht mir Spaß, Nationaltrainer zu sein und zu bleiben. Kann man auch verstehen. Und Ralf Rangnick hat auch gute Gründe, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Der hat es geschafft, sich mit Österreich für die EM zu qualifizieren. Der will ja die EM auch spielen und hat ja auch irgendwie eine Verantwortung dem Verband gegenüber, dem ÖFB und der Mannschaft gegenüber. Und ja, es ist vielleicht oder wäre eine Once-in-a-Lifetime Chance für ihn gewesen, mit 65 Jahren nochmal Trainer München zu werden, aber mit Österreich an der EM teilzunehmen, die EM geht bis Mitte Juni, wir alle wissen, Österreich wird das Finale erreichen, ist dann auch schwierig, beides zu machen. Kann ich auch verstehen. Und Roger Schmidt lebt in Portugal da, wo ganz viele Deutsche während der Corona-Pandemie auch mal hingezogen sind, wo viele vielleicht auch mal ein Sabbatical verbringen wollen oder auch einfach nur mal einen langen Urlaub machen wollen. Auch da ist die Lebensqualität nicht so schlecht und Benfica Lissabon ist einer der drei Top-Clubs in Portugal. Also auch das ist ein Grund, da zu bleiben, den ich akzeptieren kann. Und an der Stelle, das war jetzt ein sehr langer Monolog, muss man Max Eberl vielleicht auch mal in Schutz nehmen.
Ich kann dir nur beipflichten, ich würde es mit Michael nicht Augustin, sondern mit Michael Holm sagen, Trainer lügen nicht. Ne? Die große Stadt, das ist in diesem Fall der FC Bayern München, mit München lockt mit ihrem Glanz, wie heißt es in diesem Song nicht, in diesem wunderschönen Schlager, mit Musik und Tanz. Aber diese Trainer drehen sich eben noch einmal um und schauen in ihr Gesicht Und Max Eberl muss einsehen, Trainer lügen nicht. Sie kommen nicht, ja. Und was ist jetzt die Frage? Macht es Ole Werner? Wird Marcel Rapp doch abgeworben? Hürzeler hat ja nun auch im Prinzip abgesagt, hat seinen Vertrag beim FC St. Pauli verlängert. Nein, ich finde, es ist tatsächlich ja für einen...
Hansi Flick, Jogi Löw, Zinedine Zidane, ach, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht die ganzen Namen runterbeten, die, ich glaube, vor 2-3 Tagen mal in der Bild standen, aber irgendeiner wird es machen. Aber ich habe momentan überhaupt keinen blassen Schimmer, wer das sein könnte.
Ich finde ehrlich gesagt, dass egal wer es jetzt macht, dadurch, dass es natürlich auch ein großes Medienthema ist, weil es natürlich auch schon peinlich ist für einen FC Bayern München, der natürlich sich selbst diesen Wert und der natürlich auch international diesen Wert, diese Etikette schon auch hat, dieses Nummernschild, ein Weltverein zu sein, dass er es gefühlt hier eben nicht schafft. Also es gibt natürlich seine Gründe dafür, du hast sie gerade eben auch aufgezählt, aber es trotzdem gefühlt nicht schafft, einen Trainer zu engagieren. Und damit will ich nur sagen, egal wer es jetzt macht, ich finde, er geht dann auch ein bisschen beschadet da rein, weil er eben, und das habe ich in der vergangenen Folge auch schon gesagt zu Rangnick, weil er eben nicht die 1A, die 1B, sondern gefühlt die Lösung 25 ist. Und
ja, ich
du siehst das anders?
Ja, ich sehe das anders. Das ist natürlich dann in der fußballfreien Zeit, in der langen Sommerpause ein Thema. Aber ich glaube, wenn es dann wieder losgeht, wenn Ende August die neue Saison beginnt, dann ist das vergessen, ja.
Aber es gibt doch jetzt wirklich jeden, der diesen Gag macht, ob nun irgendwie Joko neulich mit seiner alten Brille und geschrieben hat, Jürgen Klopp macht das auch, also auf seinem Instagram-Profil, weil er da natürlich so ein bisschen so aussah wie Jürgen Klopp. Oder wirklich nicht nur die Comedian, sag ich jetzt mal, oder die Entertainer, der Boulevard macht sich drüber lustig, sondern ja eben auch die Medienlandschaft, weil es ja nun auch wirklich so ist, dass der FC Bayern München keinen Trainer findet. Und auch bei Erik ten Hag, ja, der hat mal bei den Bayern Amateuren trainiert und wäre für mich jetzt auch keiner, der spricht denn die Sprache und kennt den Verein, aber auch keiner, bei dem ich sage so, wow, das ist jetzt wirklich der Trainer, der da die Zukunft beim FC Bayern München gestaltet. Weil sich das eben nicht so nach Wunschlösung anfühlt, sondern eben genau nach dem, was du gerade eben auch schon über Tuchel gesagt hast, nach Zweckehen. Weil wir haben hier eine Vakanz, diese Lücke, die müssen wir schließen. Und jetzt haben wir Gott sei Dank noch einen bis zum Trainingsauftakt am 1. Juli oder wann da auch immer sein wird, gefunden.
Aber da fehlt ja eh die halbe Mannschaft. Also 1. Juli, da läuft die EM noch. Also
aber weißt du, wie das sein wird im Kicker-Sonderheft? Da werden doch immer die eingeblendet, die zum Fototermin
da fehlt dann der Trainer.
Und da wird der Trainer dann auch oben sein.
Da steht dann wahrscheinlich der Busfahrer und auf dessen Körper setzt man dann dank modernster Technik das Gesicht des Trainers. Aber ich finde, Anfang Mai, ja, es ist ein später Zeitpunkt, aber es wird sehr lange dauern, bis die dann aktuelle Bayern-Mannschaft der Saison 2024-25 komplett beisammen ist. Sie haben schon noch ein bisschen Zeit, aber dass diese Suche natürlich öffentlich mit Häme und Spott begleitet wird, ja, ist ein Problem, das der FC Bayern als der größte Club Deutschlands immer hat. Ich weiß jetzt auch nicht, wer ein Kandidat ist, wer vielleicht im Smartphone von Max Eberl ganz weit oben steht, in den Notizen Louis van Gaal, Lucien Favre. Ich will jetzt nicht die ganzen, Bruno Labbadia. Die Bild hat neulich irgendwie 24, 25 Namen runtergeschrieben. Da stand dann auch
Fabian Wittke stand da sogar auch drauf.
Da stand auch die Doppellösung Hermann Gerland und Thomas Müller. Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte letzte Woche gedacht, es wird dann Ralf Rangnick. Aber ich finde das auch total okay von Rangnick, dass er halt dem österreichischen Verband gegenüber loyal ist und die EM mit Österreich spielen will. Und nach einer EM kommt die WM und Österreich ist eine gute Mannschaft. Das hat man im November gesehen. Da hat Österreich nämlich das Länderspiel gegen Deutschland nur 2-0 gewonnen, aber gefühlt war es eher ein Sieg mit 4 Toren Unterschied, weil so überlegen war das österreichische Team. Und ja, vielleicht hat diese Mannschaft auch noch die eine Zukunft und kann bestimmt auch locker die WM-Quali schaffen und auch da eine gute Rolle spielen. Ich kann es verstehen.
Es gibt ja schon den einen oder anderen, der auch sagt, Österreich gehört zu diesen Geheimfavoriten, was gefühlt über Jahrzehnte immer Belgien war. Aber das werden wir dann sehen. Ich könnte mir tatsächlich auch etwas vielleicht Verrücktes vorstellen. Und zwar etwas Verrücktes wäre für mich, da wo man vielleicht momentan noch gar nicht dran denkt, wo man eher sagen würde, das ist abwegig, dass zum Beispiel Eberl vielleicht auch nochmal versucht, bei Rose irgendwie in Leipzig vorzufühlen. Die kennen sich aus alten Mönchengladbach-Zeiten.
Ist der in Leipzig erfolgreich?
Ja, natürlich. War Julian Nagelsmann in Leipzig erfolgreich? Ja. War Marcel Sabitzer erfolgreich?
Upamecano? In Leipzig waren, also Sabitzer und Upamecano waren erfolgreich, aber Leipzig holt keinen Titel, Leipzig qualifiziert sich in die Champions League, aber 5 deutsche Mannschaften qualifizieren sich für die Champions League. Das ist jetzt keine große Sensation, dass Leipzig das wieder schafft. Im Pokal ist Leipzig rausgeflogen, in der Champions League nicht mehr dabei. Ich finde nicht, dass RB Leipzig eine erfolgreiche Saison
spielt. Findest du nicht? Also findest du wirklich nicht?
Nee. Leipzig hat keine Chance, deutscher Meister zu werden. Also die Chance ist noch schlechter als die des VfB Stuttgart und des FC Bayern. Also Leipzig sieht sich ja so als zweite Kraft in Deutschland und will mal einen Titel holen. Aber davon ist Leipzig so weit entfernt. Ich finde, das ist überhaupt keine erfolgreiche Saison von RB Leipzig. Und beim FC Bayern,
das sehe ich tatsächlich anders. Und zwar, okay, dass sie aus dem DFB-Pokal...
Aber die müssen noch Titel holen.
Ja, aber ich meine, ich glaube, man kann in dieser Saison, also 23/24, niemandem den Vorwurf machen, dass sie nicht deutscher Meister geworden sind.
Weil aber sie sind ja auch nicht Zweiter und auch nicht Dritter.
Nee, das stimmt.
Sie wären Vierter oder Fünfter.
Genau.
Das ist doch kein Erfolg.
Ach, ich finde schon. Ich finde, du hast dann da eben noch diese, natürlich die...
Das ist Normalität, dass sich so ein Verein mit diesen Möglichkeiten für die Champions League qualifiziert.
Ja, das stimmt. Aber wenn du dir auch mal anguckst, welche Gegner sie in der Champions League hatten, dann finde ich, ist es auch legitim, gegen diese auszuscheiden. Also finde ich schon völlig in Ordnung. Und gleichzeitig hast du auch in diesem Jahr, das darf man bei der ganzen Antipathie auch nicht vergessen, dass sie auch so ein kleines Umbruchjahr hatten. Und
die haben ja mit Openda und Šeško 2 Mega-Stürmer. David Raum hat Benjamin Šeško neulich so mit Haaland verglichen. Wir haben hier so einen zweiten Haaland im Team, der wird eine riesengroße Karriere machen. Vielleicht hat er sogar recht, also nicht, dass er so gut wird wie Haaland. Leipzig hat schon eine Top-Mannschaft, finde ich. Also da muss man jetzt auch...
Simakon, der mit den Dreadlocks im Mittelfeld hier, der von
Xavi Simmons,
genau, den meine ich.
Der hat nächste Woche frei, weil er rot gesehen hat.
Ja, also ich glaube nicht, dass
lass uns nicht zu lange über Leipzig reden, das ist verschenkte Zeit. Also wirklich.
Aber ich will nur trotzdem sagen, also ich sehe das anders, ich glaube nicht, dass es nur eine erfolgreiche Saison ist. Ich meine, jetzt haben sie ja auch zweimal den DFB-Pokal gewonnen.
Ja, aber nicht in dieser Saison.
Nicht in dieser Saison, aber ich meine... Das heißt, du würdest sagen, eine erfolgreiche Saison ist es bei RB Leipzig, wenn sie den DFB-Pokal und die Meisterschaft gewinnen, das Double holen und in der Champions League ins Finale kommen.
Den hast du nicht zugehört. Eine erfolgreiche Saison ist, wenn Leipzig um die Titel mitspielt. Ja. Aber in allen Wettbewerben hat Leipzig keine Titelchance gehabt. Oder wenn sie zumindest um die Meisterschaft mitspielen.
Okay.
Das haben sie in dieser Saison nicht getan, in der vergangenen auch nicht. Da war es ein Zweikampf zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern mit dem bitteren Ende für den BVB. Und ja, ich finde, das ist keine erfolgreiche Saison. Also Marco Rose wird kein Bayern-Kandidat sein. Also
okay.
Und bei den Bayern kommt ja noch erschwerend hinzu für Trainer, die vielleicht darüber nachdenken oder die ein Angebot aus München vorliegen haben. Max Eberl und Christoph Freund, das sind bestimmt Kollegen oder Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Aber diese grauen Eminenzen, Karl-Heinz Rummenigge und ich meine vor allen Dingen Uli Hoeneß, die da im Hintergrund noch mitwirken und mit ihren Aussagen auch immer so ein Mediengewitter auslösen können, auf die hat auch nicht jeder Bock. Mhm. Ich glaube auch, jeder weiß, dass es bestimmt eine große Herausforderung wäre, den Umbruch, den es ja geben muss beim FC Bayern, nach dieser Saison mit einzuleiten, aber wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen, normalerweise denkst du ja, ein Umbruch braucht 2-3 Jahre. Nee, beim FC Bayern müssen in der kommenden Saison dann auch wieder Titel her und dann noch dieses Konstrukt mit dem Ehrenvorsitzenden Uli Hoeneß, dem ständig zeternden und meckernden Hoeneß im Hintergrund. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht jeder möchte.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Darf ich mir noch einen Kaffee anschenken?
Aber bitte, ich wollte dir gerade schon nachschenken. Dann kann ich, während du das Mikrofon kurz abgelegt hast, nochmal sagen, also ich finde nicht, dass RB Leipzig eine erfolglose Saison spielt. Aber da komme ich...
Das ist ja auch schön, dass wir nicht immer einer Meinung sind.
Ich habe übrigens immer noch so auf den Bronchien so einen leichten Schleim, falls euch das interessiert, weshalb ich so ein bisschen kurz
habe. Fabian trägt heute ein Nirvana-T-Shirt. Ist das auch bereits ein kleiner Wink mit dem Zaunfall für unsere Spotify-Playlist, dass ein Song von Nirvana raufkommt?
Können wir gerne machen. Ich weiß nicht, ob schon einer drauf ist. Ich bin mir sicher, dass schon einer drauf ist.
Ich glaube, Smells Like Teen Spirit habe ich mal raufgepackt.
Ja, glaube ich auch. Dann lass uns doch auch nochmal Song 2 raufpacken. Es war nur ein Spaß. Ich weiß,
ist das schon die Überleitung zum FC St. Pauli?
Nee, das ist noch nicht die Überleitung. Ich wollte noch sagen, wir müssen natürlich dann noch Michael Holm mit Trainerlügen nicht auf die Anstoß-Playlist packen. Also bevor wir das vergessen.
Ich schreibe das auf, weil einige Hörerinnen und Hörer wissen es bereits. Ich bin hier für die Musik zuständig. Fabian macht Kaffee und Instagram.
Ich koche Kaffee und sorge so ein bisschen, dass sich alle wohlfühlen, und Michael ist für den Inhalt zuständig.
Und ich räume hier alles ab mit einer Handbewegung. Den heimlichen RB Leipzig-Fan Fabian Wittke habe ich jetzt ein ganz schlechtes Gefühl gegeben.
Was hier übrigens im Hintergrund furzt, ist nicht der Stuhl, sondern ich habe so schlecht gegessen heute Morgen. Nein, so. Natürlich, das ist tatsächlich der Stuhl. Ich möchte, bevor wir vielleicht tatsächlich dann auf die zweite Liga blicken und auf das, was wir erlebt haben und das, was wir möglicherweise erleben werden, möchte ich nochmal kommen. Lass uns nochmal 2 Minuten über die Champions-League-Rückspiele sprechen. Das Endspiel haben wir angesprochen. Borussia Dortmund, sag du mal, traust du ihnen das Finale zu?
Ich bleibe bei meiner Aussage vor den Hinspielen. So toll es auch war, gegen Paris Saint-Germain 1-0 gewonnen zu haben. Ich glaube,
das reicht nicht.
In Paris wird Dortmund mit 2 Toren Unterschied verlieren. Und um dann auch gleich den Bogen nach Madrid zu schlagen, Real Madrid hat mit weniger Spielanteilen gefühlt aus weniger Situationen relativ viel gemacht. Und ich glaube, die Bayern werden es nicht halten können. Sie werden in Madrid verlieren. Ich glaube, das wird ein spektakuläres Spiel mit dem besseren Ende für Real. Ich tippe auf 3-2 für Real. Und wenn du mir jetzt noch einen weiteren Ergebnistipp aus dem Kreuz leiern möchtest, würde ich sagen, dass Dortmund bei Paris Saint-Germain mit 0-2 verliert.
Okay. Ich glaube tatsächlich an das Finale der Borussia aus Dortmund. Also nach diesem 1-0, das hat mich überzeugt. Glaube ich, dass es ein Unentschieden wird, ein 1-1 in Paris. Und ich glaube auch, dass Real Madrid die Bayern rauskegeln wird und deswegen gibt es dann das Finale Real Madrid gegen Borussia Dortmund oder umgekehrt. Und was ich noch sagen wollte, was haben wir uns hier...
Bayer Leverkusen haben wir immer so unter den Tisch fallen lassen. Bayer Leverkusen ist auch mit 7 Meilenstiefeln auf dem Weg in ein europäisches Finale, ins Endspiel der Europa League.
Ja.
Nach dem 2-0 Erfolg gegen... Scheiße.
Rom.
Gegen Rom, in Rom.
Genau.
Das Spiel habe ich gesehen, die AS Rom.
Ja.
Ja, also Leverkusen kommt auch ins Finale. Das wollte ich nochmal eben.
Und was haben wir uns hier am vergangenen Dienstag auf die Schenkel gehauen vor Begeisterung? Was für ein geiler Pass von Toni Kroos, oder?
Wow, ja.
Das war wirklich, das war schön.
Das war großartig. Also gerne mehr davon während der Euro.
Mhm.
Toni Kroos war, ja, groß. Was anderes fällt mir gerade nicht dazu ein.
Der war super.
Das,
top.
Das, Spitze. Nee, ich versuche die ganze Zeit, dass jeder hat das ja wahrscheinlich irgendwo mal gesehen, entweder live oder als kleines Video bei Instagram, YouTube oder wo auch immer. Der Pass war Weltklasse und sowas will man ja auch sehen, auch wenn es vielleicht für die Bayern-Fans der falsche Spieler war, im falschen Trikot, der diesen Pass gespielt hat. Aber auf dem Niveau, das ist ja das Schöne, wenn man sich Champions League K.O.-Spiele anguckt. Ich will jetzt nicht von Vorrundenspielen reden. Das wird noch anstrengender nach der Champions League-Reform in der kommenden Saison. Aber wenn Bayern gegen Real im Halbfinale spielt, dann will man genau sowas sehen.
Ja.
Schweigen.
Haben wir jetzt ein Sendeloch, gleich geht die Not-CD an. Gleich kommt von den Ärzten Westerland. Das war früher immer beim Radio.
Ja.
Da gab es so eine Not-CD, wenn irgendwie so 15 Sekunden Ruhe auf dem Sender war, also wenn man vergessen hat, den nächsten Track zu starten oder die Automation nicht angemacht hat, weil manchmal kann man ja auch sagen, dass so zwischen diesem Jingle, Top-Hits, Classic-Hits, alle Hits, was auch immer, dann das einen alleinigen Übergang gibt. Also wenn man das vergessen hat anzumachen, dann ging so eine Not-CD an und das war in der Regel Song 1 war Ärzte Westerland. Also wenn früher zum Beispiel, weiß nicht, bei RSH oder bei Enjoy oder bei NDR2 oder wo man auch überall mal gearbeitet hat, Ärzte Westerland lief, dann ist man immer ganz schnell ins Studio gerannt und hat gesagt, so Miste. Und dann war es auch manchmal so, dass tatsächlich dieser Song geplant war. Ja.
So, jetzt gehen wir dahin, wo es
richtig schön ist.
Richtig wehtut. Nein, wir reden natürlich über die zweite Fußball-Bundesliga. Ausnahmsweise reden wir in der heutigen Anschlussfolge mal über die zweite Fußball-Bundesliga, über den Aufstiegskampf, der ja immer noch nicht entschieden ist. Nee. 32 Spieltage, wir wissen immer noch nicht, wer hochgeht.
Ja.
Und du darfst entscheiden, ob du erst mit uns deine Eindrücke aus der Brita Arena in Wiesbaden teilen möchtest oder möchtest du erst über das Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli sprechen.
Ja, auch wenn ihr alle wisst, dass ich die Brita Süßmut von Anstoß bin, möchte ich als allererstes über den vergangenen Freitag sprechen und über deine Eindrücke. Ja, komm, dann gehen wir es ein bisschen an. Am Freitag hatte der FC St. Pauli die Möglichkeit, im Volkspark aufzusteigen. Auch das haben wir schon thematisiert. Ich glaube, das wäre des Schlechten zu viel und des Allerbesten zu viel auch gleichzeitig auf der einen Seite für den HSV, auf der anderen Seite für den FC St. Pauli gewesen. Es ist nicht dazu gekommen. Robert Glatzel hat nach einem verheerenden Torwartfehler von Fasil das Tor des Tages geköpft. Irvine konnte auf der Linie nicht mehr das retten, was er noch retten wollte. Und du warst auch relativ nah dran, hast es wie verfolgt?
Im Stadion.
Du warst im Stadion?
Ich war im Stadion, ich habe es verfolgt, ich habe nicht gearbeitet, ich war privat da und ich habe auch diesen Torwartfehler von Nikola Fasil gesehen, der in diesem Abend so zwischen Weltklasse und Kreisklasse wandelte. Ich bleibe dabei, er ist nur ein durchschnittlicher Zweitliga-Torhüter. Was wollte ich eigentlich sagen? Der Spielausgang war, glaube ich, für jeden Polizisten genau das Wunschergebnis. Es kam nicht zur Aufstiegsparty des FC St. Pauli im Volksparkstadion. Ich stelle jetzt mal eine These auf. Wenn die Saison 36 Spieltage hätte, würde St. Pauli den Aufstieg noch verspielen.
Oh.
Der festen Überzeugung bin ich, weil die Mannschaft total platt war. Die läuft auf der letzten Rille. Der FC St. Pauli ist wie ein Auto, das nicht mehr viel Benzin im Tank hat. Man sieht die rote Tanknadel schon im roten Bereich zappeln. Zum Glück ist man in den Kasseler Bergen unterwegs. Es geht nicht den Berg hoch, sondern den Berg runter. Und da ist die Raststätte, die Tankstelle in Sicht. Der Motor geht schon aus, aber mit dem letzten bisschen Rückenwind landet die Karre noch rechtzeitig an der Zapfsäule. Und die Zapfsäule ist in diesem Moment die Ziellinie, der 34. Spieltag, der Abpfiff. Und ich glaube, dem sehnt St. Pauli herbei. St. Pauli ist echt platt, muss man ehrlicherweise sagen. Das war keine gute Leistung vom HSV, auch keine überragende Leistung, aber gemessen an den Chancen war das natürlich ein hochverdienter Sieg für den HSV über das erste Tor, das nicht gezählt hat, weil der Videoassistent was dagegen hatte, hat wahrscheinlich jeder schon seine eigene Meinung bilden können. Ich finde, da hat der Schiedsrichter auch eine Fehlentscheidung getroffen, als dann Poreba Vasil attackiert hat und der zweite HSV-Treffer aberkannt wurde, muss ich sagen, hat der Videoassistent richtig gelegen. Was ich aber auch sage beim FC St. Pauli, von der Bank kommen keine Impulse. Auch das ist ein Grund, weshalb Fabian Hürzeler sehr spät wechselt. Dann kommen Etienne Amenido und Andreas Albers, die überhaupt keine Form haben. Elias Saad, der Shootingstar des letzten Jahres, sein Stern ging ja beim letzten Derby im Volkspark beim 3:4 auf, ist in seinem ersten Leistungsloch, kann dem Spiel auch nichts mehr geben, wenn er eingewechselt wird. Und da fallen dann zwei verletzungsbedingte Ausfälle von Erik Smet und Philipp Treu, zwei Stammspieler, standen nicht zur Verfügung, schon sehr zum Nachteil aus. Der Kader hat nicht die Tiefe oder die Breite und St. Pauli muss sich irgendwie ins Ziel retten mit einem noch fehlenden Sieg, entweder gegen Osnabrück am kommenden Sonntag oder am letzten Spieltag beim SV Wien Wiesbaden. Das ist meine Analyse und ich finde, das hat sich auch schon vor Wochen angedeutet beim FC St. Pauli. Es gab ja auch zwei Siege gegen Rostock und gegen Hannover. Da waren jeweils die ersten Halbzeiten auch nicht gut. Davor hatte St. Pauli verloren. Völlig überraschend und völlig verdient in Elversberg, etwas unglücklich in Karlsruhe. Aber die Mannschaft kann das Niveau aus den ersten beiden Saisondritteln jetzt nicht mehr halten und muss sich irgendwie ins Ziel retten. Das ist meine Analyse zur Leistung des FC St. Pauli. Der HSV war auch nicht wirklich überzeugend, aber hat das Spiel absolut verdient gewonnen und kann noch so ein bisschen hoffen und muss vor allen Dingen auf Düsseldorfer Ausrutscher hoffen.
Was ich ganz schön fand, so drumherum, das ist genauso das, wie ich es liebe, wenn man sich so gegenseitig mal so ein bisschen verspottet und so ein bisschen ja ironisch attackiert, diese Bierwerbung. Das fand ich cool. Das fand ich von beiden Seiten richtig cool. Ich fand es cool, dass es relativ ruhig war im Volkspark. Muss ich
nochmal erklären, hat glaube ich nicht jeder mitgekriegt.
Genau, dass Astra, ne? Astra draußen am Volksparkstadion ganz groß plakatiert hatte. Da stand drauf, was stand da noch drauf? Weißt du das noch? Da stand, auf jeden Fall saß da jemand und guckte so ziemlich betröppelt rein. Und wie war denn noch der Spruch? Jetzt müssen wir nochmal gucken.
Ah, es ist blöd, wenn man den nicht zitieren kann, ne? Also auf jeden Fall hat Astra, der Biersponsor des FC St. Pauli, hat sich einen Gag erlaubt. Und ich weiß auch nicht, ob das echt war oder ob die tatsächlich da so ein Riesenplakat am Volksparkstadion befestigt haben.
Also da saß ein Mann auf einer, wie sagt man, Bierzeltgarnitur.
Im HSV-Look, ein ziemlich finster, traurig reinschauender, etwas älterer, abgekämpfter
genau.
HSV-Fan.
Und jetzt habe ich es auch, genau. Und der hatte dann ein HSV-T-Shirt an. Vor ihm auf dieser Bierbank stand ein Astra und dann der Astra-Slogan hellauf begeistert. Also der HSV-Fan guckte traurig. Genau,
weil Astra jetzt auch ein helles hat.
Das Helle von Astra, was dagegen. So. Und dann fand ich das ganz schön, nachdem der HSV dann gewonnen hat, dann gab es quasi wieder dieses Plakat mit dem HSV-Fan und dann stand daneben irgendwie heute ein König. Da haben sie dann das Bier ausgetauscht.
König Pilsener.
Astra
ist die
auf
Marke
auf
des König HSV. Ne?
Pilsener, genau. Und ich finde, sowas ist cool. Also das hat, finde ich, Niveau, das zeugt von Kreativität. Was ich sehr uncool fand, wo wir auch schon privat zu gechattet hatten, wir verrückten jungen Hühner.
Wir haben extra einen Chat
über unsere TikTok-Kanäle haben wir uns Privat-Messages ausgetauscht und das fand ich, diese Aktion, die es beim Warmmachen gab, als die St. Pauli-Spieler in die HSV-Hälfte gelaufen sind. Es im Anschluss daraufhin Rudelbildung.
Jackson Irvine war es.
Genau, da gab es Rudelbildung.
Sein Sprint endete hinter der Mittellinie in der HSV-Hälfte.
Genau. Und dann gab es ja im Anschluss auf der Pressekonferenz auch nochmal Fragen dazu und Steffen Baumgart, wie ich finde, sehr, sehr hemdsärmlich darauf reagiert hat. Ob das jetzt klug war und ob das jetzt unbedingt sein muss, dass der FC St. Pauli das macht, das sei mal dahingestellt. Aber wenn du dieses Derby im Volkspark gewinnst, dann kannst du doch einfach theoretisch auch viel größer sein. Dann kannst du doch selbst so eine kleinen Spitzen, so eine kleine Provokation, wenn du sie als solche empfindest, kannst du doch an dir abprallen lassen. Dann kannst du doch sagen, wisst ihr was, bei uns im Volkspark sind alle willkommen. Wisst ihr was, bei uns in der Hälfte sind sie theoretisch auch willkommen. Wir wissen nicht, was das soll. Wenn das irgendwie sozusagen deren Masche ist, ist es ja auch schön, solange sie die Punkte hier lassen, ist alles fein. Und so nach dem Motto, in Zukunft können sie auch sich gerne bei uns in der Hälfte warm machen. Also du hättest ja einfach jegliche Möglichkeit gehabt, cool und souverän darauf zu reagieren.
Was hat er gesagt?
Er hat sinngemäß gesagt, also dass niemand in unserer Hälfte was zu suchen hat, und wenn er damals als Spieler sowas mitbekommen hätte, dann so Punkt, Punkt, Punkt. Und hat er so ein bisschen angedeutet, so nach dem Motto, ohne dass ich ihm das jetzt in den Mund legen möchte, so nach dem Motto, dann hätte es mal richtig Krawall gegeben. Und ich fand auch die Reaktion von Hürzeler fand ich auch unsouverän, der dann nochmal danach gesagt hat, also wir werden das immer wieder machen. Auch das hätte es nicht gebraucht, aber ich fand einfach die Reaktion, also letztendlich von beiden, aber nochmal mehr gerade in der Situation, wie sagt man ja auch immer, im Moment des Erfolgs machst du die größten Fehler. Du hättest in Baumgarts oder an Baumgarts Stelle so viele Möglichkeiten haben können, souverän und cool darauf zu reagieren, und hat alle Möglichkeiten unter den Tisch fallen lassen, meines Erachtens.
Drei Anmerkungen dazu. Im Stadion habe ich es auch gesehen, aber ich wusste überhaupt nicht, was ist da jetzt der Auslöser gewesen? Warum gehen die aufeinander los?
Ja.
Zweiter Gedanke, ihr seid ja schöne Vorbilder, jetzt bringt ihr das schon aufgeheizte Stadtderby so richtig zum Eskalieren, aber auf den Tribünen hat das bis auf Scheiß St. Pauli-Rufe und St. Pauli-Rufe auf der anderen Seite jetzt keine Reaktion hervorgerufen. Zweite Anmerkung, daran hat man erkannt, Fußball ist doch ein Proletariersport. Dritte Anmerkung, Steffen Baumgart hat sein Team sehr sorgfältig auf dieses Derby sorgfältiger vorbereitet. Nicht nur auf die 90 Minuten auf dem Rasen, sondern auch auf die 15 bis 30 Minuten vor Spielbeginn. Offenbar hat er dieses Kreisspiel, das Irvine mit seinem Sprint dann zerstört hat, auch extra da an der Mittellinie stattgefunden. Ich wusste es bisher gar nicht, dass St. Pauli diese Sprints macht. Das soll ja auch im Hinspiel bereits stattgefunden haben. Da war ja noch Tim Walter Trainer, also Steffen Baumgart hat sich da sehr gut informiert. Ich achte ehrlich gesagt weder als Reporter noch als normaler Zuschauer auf den Stehtribünen nie drauf, was so in den 15 bis 30 Minuten vor Anpfiff passiert. Als Reporter kritzel ich irgendwas auf meinen Zettel herum und als Fan, weiß ich nicht, quatsche ich mit meinen Nebenleuten oder so. Da hat Steffen Baumgart wirklich die Vorbereitung so sorgfältig gemacht, dass er genau das wollte. Robert Glatzel hat ja nach dem Spiel auch gesagt, diese Rudelbildung hätte ihn nochmal zusätzlich gepusht. Also der Effekt, der eintreten sollte, ist genauso eingetreten, wie es sich Steffen Baumgart gewünscht hatte. Und Baumgart stand komplett voller Adrenalin. Mir ist wieder aufgefallen, ich habe mir alle Interviews nach dem Spiel nochmal angeguckt. Das ist so, wenn es gibt Ereignisse, die lassen eigentlich locker. Ne? Ich habe am nächsten Tag gleich nach dem Aufstehen mir irgendwelche Sky-Interviews noch bei YouTube angeguckt. Und mir ist wieder aufgefallen, Steffen Baumgart, der spricht, bevor er denkt. Und zwar ganz, ganz oft. Er hat ja auch gesagt, der Schiedsrichter oder die Schiedsrichter gehen ihm so auf die Eier. Denn wird diese Szene eingespielt, wie Poreba Vasil im 5-Meter-Raum bedrängt hat. Danach war der Ball im Tor, das Tor zielte nicht. Und er sprach von einer Fehlentscheidung und argumentiert so, ja, Poreba ist 1,60 Meter groß und der Vasil ist 1,96 Meter. Dann wird die Szene eingespielt. Ah, war doch ein Foul, aber trotzdem gehen mir die Schiedsrichter so auf die Eier. Der wusste gar nicht mehr, was er sagen wollte. Faktencheck, Poreba ist, ich habe mal nachgeguckt, nicht 1,60, sondern 1,79. Vasil ist tatsächlich sehr groß, nicht 1,96, aber 1,93. Und ja, das macht ihn ja irgendwie sympathisch. Das macht ihn aber auch anstrengend, finde ich. Weil er da, ja, er hat ja auch gesagt, beim Derby, das hat er bereits vor Anpfiff dieses Stadtduells gesagt, da schießt er oft übers Ziel hinaus und genau das hat er gemacht. Aber für seinen Verein war das genau richtig, weil er hat die Mannschaft so motiviert, dass selbst so eine Rudelbildung sich noch positiv auf die Energie des HSV ausgewirkt hat.
Genau. Ja, ich finde es einfach, was ich gerade eben schon gesagt habe, nicht souverän und du hast so viele Möglichkeiten, das dann irgendwie cool und locker und ja, in dem Moment hast du eigentlich nur die Möglichkeit zu gewinnen und das auch irgendwie an dir abprallen zu lassen, wie das häufig zitierte Wasser an der Ente, aber du machst es eben nicht, sondern lässt dich darauf ein und legst da nochmal einen nach und das ist einfach total überflüssig gewesen. Genauso, wie ich auch denke, Robert Glatzel, der Siegtorschütze, wurde ja auch nochmal zu Fabian Hürzeler befragt, der dann auch gesagt hat, so sinngemäß, ja, aber der spielt ja irgendwie so bei dem Scheißverein, so nach dem Motto, der spielt.
Ja, die sind halt befreundet, ne? Also ja, genau. Die haben zusammen bei 1860 genau. München 2 gespielt und sind befreundet. So.
Und genau, und er hat dann halt irgendwie nochmal am Ende gesagt, so ja, aber dann irgendwie eher so beim falschen Verein und beim ach, da denke ich mir so, ach komm, Robert Glatzel, das nehme ich dir einfach nicht ab. Das nehme ich dir einfach nicht ab, sodass der zu Hause Dartpfeile auf die Spieler vom FC St. Pauli wirft, sondern ja, ich denke mir irgendwie
aber
so.
Aber die Aussage fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja, sowas will man als HSV-Fan in dem Moment vielleicht auch hören.
Genau, und deswegen sagt das auch. Aber deswegen finde ich es auch gleichzeitig so albern. Also ich finde irgendwie, ich finde man
da soll keiner Kreide fressen, finde ich. Also das. Es ist total ruhig geblieben, auch weil 1900 Polizisten da waren und ja, weil der Spielausgang auch so war, dass er natürlich jetzt die HSV-Fans sehr besänftigt hat. Sie haben ihre Mannschaft gefeiert, haben auch sofort nach Schlusspfiff dieses riesengroße Transparent über in der Nordkurve ausgerollt. Die Stadt gehört uns. Ja, Punktsieg für den HSV. Genauso muss man einen Derby-Sieg feiern. Aber trotzdem wird der HSV am Ende wahrscheinlich nicht aufsteigen.
Glaubst du denn, dass der FC St. Pauli gegen den VfL Osnabrück zu Hause aufsteigen wird?
Ich hoffe es sehr, ich wünsche es mir auch sehr, aber ich glaube genau das, und da sind wir auch schon ein Stück bei Holstein Kiel, was die Kieler gestern in Wiesbaden durchgemacht haben, ich will nicht sagen, die Angst, die Ziellinie zu verpassen, die Angst, die Kiellinie zu verpassen, wie man in Kiel sagt, also der Kopf spielt eine Rolle, beim FC St. Pauli finde ich es wirklich so, dass es, die Mannschaft ist leer, die hat nicht mehr viel Benzin im Tank und Osnabrück ist ja vielleicht schon abgestiegen, auch das ist ja skurril, wegen des Dachschadens an der Bremer Brücke spielt Osnabrück ja morgen am Dienstag auch bereits am Millerntor gegen Schalke vor leeren Rängen und kann eigentlich dann bei St. Pauli oder gleich in Hamburg bleiben. Also St. Pauli braucht noch einen Sieg gegen Osnabrück oder eben in Wiesbaden am allerletzten Spieltag. Ich glaube schon, dass sie diesen Sieg noch schaffen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ein quälendes Spiel wird gegen Osnabrück und dass sie es vielleicht nicht gewinnen. Mhm. Kann ich mir bei der aktuellen Verfassung dieser Mannschaft sehr gut vorstellen.
Wollen wir damit auf die Verfassung von Holstein Kiel nochmal kurz eingehen? Und
die auch nicht viel besser ist.
Die überhaupt nicht viel besser ist. Ich bin ja in Wiesbaden gewesen, wie du weißt, und habe gestern nach dem Spiel auch nochmal in die tiefbraunen Augen von Marcel Rapp, dem Holstein-Trainer, blicken dürfen und wir sind uns im Prinzip auch darüber übereingekommen, dass wir festgestellt haben, also ich habe in der Rückrunde kein Spiel von Holstein Kiel gesehen, das schwächer war als das bei Wien Wiesbaden und Marcel Rapp hat mir da im Prinzip zugestimmt und hat auch gesagt, vor allen Dingen natürlich in der ersten Halbzeit hat er noch irgendwie versucht zu sagen, so in der zweiten Halbzeit sei es aber besser gewesen, finde ich überhaupt gar nicht. Allein schon, wenn man auch sieht, wie dieses Tor zustande gekommen ist, dann ist das eigentlich aus der Rubrik Arndt Zeigler Kacktor. Also wenn da nach einer Ecke der Ball dann auf den Kopf irgendwie von Timo Becker, dem Rechtsverteidiger, kommt und der dann den eingewechselten Bennitz auf Hüfthöhe anköpft.
Stürmer übrigens, ne?
Ja, von der Hüfte geht der Ball dann um den Torhüter herum, wie in so einem Boomerang-Flug und geht über die Torlinie und das ist dann das Tor des Tages und obwohl Wien Wiesbaden sogar eigentlich auch, also mindestens in der ersten Halbzeit, aber ich würde es auch sagen, in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen hatte, du dann so dieses Spiel 1-0 gewinnst, ja, dann hast du ganz, ganz viel Spielglück gehabt, dann hast du wirklich dieses Glück gehabt, bei dem Hermann Gerland immer sagt, ne, immer Glück ist Können. Ja. Und wie du ja auch schon vorhin gesagt hast, als wir uns vor der Folge darüber unterhalten haben, dass genau du dann auf der anderen Seite dieses Pech hast, was Vereine haben, die unten drin stehen.
Ja.
Und das hatte eben Wien Wiesbaden. Also Holstein hat wirklich sehr, sehr schwach gespielt und gewonnen. Und ja, das hat am Ende dann natürlich auch diese Kräfte freigesetzt. Also damit meine ich zum Beispiel, ich habe beobachtet, als dann der Abpfiff war, Felix Zweier hat ja unendlich lang nachspielen lassen, also 5 Minuten regulär, aber am Ende waren es 7 Minuten Und dann hat er der Co-Trainer von Holstein, Marcel Rapp, den Trainer genommen und
Dirk Bremser?
Ja, und hochgeschleudert, also so an den Hüften gepackt.
Also Bremser war kein Bremser in dem Fall.
Nee, da war ein Katalysator in dem Fall. Dirk Katalysator hat Marcel Rapp nicht gebremst, könnte man auch sagen. Und Luis Holtby und Torschütze Timo Becker haben ihre Trikots ausgezogen und wie Lassos über den Köpfen durch die Gegend gewirbelt. 3000 Holstein-Fans, alle in Weiß, haben gefeiert und du hast wirklich gemerkt, dass es eine Befreiung war, weil du auf der anderen Seite auch während des Spiels gemerkt hast, dass Holstein nicht frei war. Und das, was du gerade eben auch über St. Pauli beschrieben oder gesagt hast, das war bei Holstein auch erkennbar. Auf der einen Seite wirkten sie platt, auf der anderen Seite hast du gemerkt, sie haben angefangen zu rattern, sie haben möglicherweise auch gedacht, das, was in den Wochen zuvor, also vor dem Kaiserslautern-Spiel, vor dem 1:3, gefühlt wie selbstverständlich ging, auch mit ganz viel Spielglück, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass sie gesagt haben, das wird wahrscheinlich, wenn wir genauso weiterspielen und genauso weitermachen, auch wieder eintreten, aber dieses Spielglück ist erst einmal nicht weiter eingetreten und sie haben keine Lösung gefunden, sie haben keinen Zugriff gefunden und Wien Wiesbaden hat das sehr schlau gemacht. Die haben erstmal ganz tief hinten drin gestanden und dann haben sie mit diesen Brechern da vorne, unter anderem mit Ivan Pretein, die lange Bälle immer nach vorne gespielt und Holstein hat vor allen Dingen den Zweikampf um die ersten Bälle immer wieder verloren und das hat Probleme, das war anstrengend, das hat für Probleme gesorgt und deswegen war Holstein gerade im ersten Ball, beziehungsweise in der ersten Halbzeit, immer damit beschäftigt, dem ersten Ball hinterherzulaufen und hat ganz wenig Zugriff zum Spiel bekommen. Und klar, umso erleichterter waren sie nachher am Ende alle. Und das ist auch eine Floskel. Aber ich glaube, wenn du dann solche Spiele gewinnst, dann, will ich sagen, dann steigst du am Ende auf. Aber dann ist es natürlich so, dass du dadurch jetzt eine ganz andere Ausgangssituation hast. Du spielst jetzt, also Holstein spielt jetzt am kommenden Sonnabend 20:30 gegen Fortuna Düsseldorf, hat 5 Punkte Vorsprung auf die Düsseldorfer. Und ich glaube, du kannst dann, auch wenn ich Düsseldorf momentan deutlich stärker einschätze und auch als formstärkste Mannschaft der zweiten Liga sehe, glaube ich, trotzdem kannst du gegen Düsseldorf nochmal ein bisschen befreiter aufspielen, weil du, sobald das Spiel losgeht, schon eigentlich alles gewonnen hast und Düsseldorf kommen muss. Und das wird sicherlich auch anstrengend, aber es wird ein ganz anderes Spiel werden als Wien Wiesbaden, weil die Düsseldorfer ein ganz anderes Spiel machen werden, viel mehr Räume natürlich anbieten, viel schneller spielen werden. Und ich glaube, wenn es umgekehrt gewesen wäre, hätte Holstein nur unentschieden gespielt bei Wien Wiesbaden oder vielleicht sogar verloren, dann glaube ich, dann hätte es nochmal mehr gerattert bei den Kielern. Und dann hätte ich auch mir vorstellen können, dass es dann möglicherweise noch richtig in die Hose gegangen wäre.
Wir halten fest, Holstein ist nicht Wiesbaden gegangen, hat rechtzeitig noch den Beckenrand erreicht. Und Timo Becker ist mit 7 Saisontoren mittlerweile einer der torgefährlichsten Schalker.
Ja, das kann man definitiv so sagen. Man muss es sogar so sagen.
Und ich glaube, dass Düsseldorf in Kiel gewinnt. Fortuna Düsseldorf hat von den letzten 8 Spielen 7 gewonnen, 1 unentschieden und ist jetzt 12 Spiele ungeschlagen. Ich habe das so ein bisschen immer noch vor meinem geistigen Auge, das Pokal-Viertelfinale, St. Pauli gegen Düsseldorf. Da hat Düsseldorf sich im Elfmeterschießen durchgesetzt und du meinst, die werden offen spielen. Die spielen so gut sortiert mit einer wirklich robusten Abwehr. Die Mannschaft ist sehr, sehr zweikampfstark. Sie haben sehr gute Fußballer. Tanaka finde ich sehr, sehr gut. Zollis ist einer der Top-Torjäger in der zweiten Liga. Ich glaube, Düsseldorf wird da gewinnen und Kiel wird in Hannover noch was holen müssen, weil Düsseldorf auch gegen Magdeburg gewinnt. Und Holstein-Kiel wird dann in Hannover wahrscheinlich aufsteigen. Ich glaube nicht, dass Kiel am kommenden Samstag aufsteigen wird. Auch wenn, es ist eine ähnliche Situation wie bei HSV St. Pauli. Man hat schon so die Geschichte nach den 90 Minuten vor Augen, die Aufstiegsparty, wir können hier alle feiern, toll, Samstagabend, hier findet jetzt die Aufstiegsparty statt, aber das ist ein Gegner, dem momentan alles gelingt und ich glaube, es klappt nicht. Düsseldorf wird alles gewinnen. Ich finde die Mannschaft momentan, das habe ich ja letzte Woche auch gesagt, von den 4, die noch um den Aufstieg mitspielen, am stärksten und Kiel wird in Hannover noch was reißen müssen und da würde dann ein Punkt nicht reichen, weil wir gucken auf die Tabelle, Kiel hat 64, Düsseldorf hat momentan als Tabellendritter 59 Punkte und hat die bessere Tordifferenz. St. Pauli ist Zweiter mit 63 Punkten und der HSV ist mit 55 Punkten Vierter, liegt 4 Punkte hinter Düsseldorf zurück und hat eine um 13 Tore schlechtere Tordifferenz. Das sind dann eigentlich schon 5 Punkte Rückstand, die der HSV aktuell auf den Relegationsplatz hat.
Ich sehe das anders. Ich glaube, dass Holstein und Düsseldorf sich unentschieden trennen, vielleicht sogar 2-2, 1-1, 2-2. Und zwar genau deshalb, weil
solche Spiele gehen nie unentschieden aus.
Ja, abwarten. Also ich glaube das schon. Ich traue das definitiv Holstein zu. Und zwar, weil das, was ich gerade eben angedeutet habe, das, glaube ich, wie eine Befreiung wirken kann, dass du eben noch selbst bei einer Niederlage vor Düsseldorf stehst. Und deswegen kann ich es mir sehr gut vorstellen. Und ich habe noch zwei Beobachtungen gemacht. Die eine war...
Aber ganz kurz, bevor du deine Beobachtungen hier zum Besten gibst. Was Holstein Kiel und den FC St. Pauli vereint, beide haben was zu verlieren. Beide können gefühlt mehr verlieren als gewinnen. Die Konkurrenz drückt von hinten. Fortuna Düsseldorf ist voll im Floh. Die haben die Relegation mehr oder weniger abgesichert. Ich traue den Düsseldorfern auch zu, dass sie sich in der Relegation gegen den VfL Bochum, Mainz 05, Union Berlin, wen auch immer durchsetzen. Und ich glaube, dass man was verlieren kann. Holstein Kiel und St. Pauli sind jetzt schon sehr lange gemeinsam in wechselnder Reihenfolge auf den Plätzen 1 und 2, auf den direkten Aufstiegsplätzen. Das hat Finn Bartels vor 2 Wochen auch beschrieben. Dieses Gefühl, man, einen Sieg brauchen wir noch, wann kommt er denn? Und du fängst an zu denken. Und Wien Wiesbaden war ja gestern auch ein aggressiver, hochmotivierter, engagierter Gegner in der ersten Halbzeit, im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Markus Kauzinski. Und dann denkst du auch, hoppla, die sind ja doch ganz gut. Und ich glaube, da spielt sich ganz, ganz viel alte Floskel zwischen den Ohren ab und das vereint Kiel und St. Pauli und deswegen glaube ich nicht, dass die Kieler da am Samstagabend befreit aufspielen werden.
Ich halte dagegen und ich möchte auch sagen, dass man natürlich jetzt diese Ergebnisse gegen Kaiserslautern und auch dieses glückliche Spiel gegen Wien Wiesbaden im Hinterkopf hat, aber du darfst halt trotzdem nicht vergessen, Holstein Kiel hat 15 Mal in der Saison zu Null gespielt. Sie haben
20 Siege, auch viel.
Klar. Sie haben aus den vergangenen 8 Spielen 7 Siege zu Null geholt und wieso solltest du jetzt auch nicht gegen Fortuna Düsseldorf, ja klar, stärker und so, auch trotzdem auch nicht hinten.
Ja, genau deshalb, weil Düsseldorf stärker ist. Genau das ist die Begründung.
Stärker als der Gegner. Nee, ich sehe es einfach komplett anders und zwar deshalb, weil Holstein Kiel jetzt einfach also gegen Kaiserslautern haben sie auch gar nicht so schlecht gespielt, aber sie haben eben auch in der Defensive sehr stark gespielt. Sie haben das Spiel auch gegen den HSV, wo der HSV auch nicht schlecht war, haben sie hinten auch gut wegverteidigt und ich glaube, wenn sie wieder bei ihren 100% landen, dann traue ich ihnen absolut zu, dass sie mindestens einen Punkt zu Hause gegen Düsseldorf holen werden. Düsseldorf hat auch etwas zu verlieren. Düsseldorf hat auch noch den Relegationsplatz zu verlieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass der HSV in Paderborn gewinnen wird und zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg, ja. Dann würde er nämlich auch nochmal von hinten schieben.
Der FCN hat Dieter Hecking als Sportvorstand rausgeschmissen, ne?
Ja.
Auch ein Move, den man nicht verstehen muss, ne? Wie kann ein Sportvorstand noch den sportlichen Erfolg der letzten beiden Spiele beeinflussen? Aber ich stecke nicht so tief beim 1. FC Nürnberg drin. Das nur so als Randbemerkung.
Wir werden es auf jeden Fall sehen. 2 Beobachtungen noch von gestern. Ich habe auf der einen Seite auf dem Rückweg einen Fan getroffen, einen Holstein-Fan und habe irgendwie noch so ein paar Nachberichte gemacht und der hat auf jeden Fall mir erzählt, dass er zu Hause schon mal für den Fall der Fälle, dass Holstein Kiel aufsteigen sollte, angemeldet, dass er dann möglicherweise nicht um Mitternacht nach Hause kommt, sondern vielleicht möglicherweise erst am nächsten Tag, weil dann darf er ein bisschen länger unterwegs sein, aber hat auch gesagt, aber seine Frau trägt das mit, würde das mittragen und deswegen hat sie ihn auch geheiratet. Das fand ich irgendwie ganz witzig und Kiel freut sich natürlich in jedem Fall darauf und die Holstein-Fans sind bereit. Und noch eine wirklich spannende Begegnung hatte ich gestern im Spielertunnel nach Abpfiff. Ich hatte noch ein kleines Interview mit Luis Holtby und ich bin gerade so dabei, vielleicht über den auch noch so eine kleine Geschichte zu machen. Und zwar habe ich, weil es ja wirklich eine bemerkenswerte Karriere oder eine bemerkenswerte Wendung in der Karriere nochmal ist. Ich habe ihn darauf angesprochen, dass er ja nun auf der einen Seite eine tragende Säule, eine tragende Kraft ist in dieser Saison von Holstein Kiel und dass er nun im fortgeschrittenen Alter nochmal die Möglichkeit hat, nachdem er sich fit gehalten hatte als arbeitsloser Profi nach seiner Zeit beim HSV vereinslos war, sich unter anderem mit Aaron Hunt die Bälle beim ETV hier in Hamburg zugeschoben hat und mit Kevin Weidlich, der ja so Privattrainings anbietet und bei Teutonia Ottensen noch spielt und früher mal auch Profi war, unter anderem bei Hansa Rostock und sich einfach fit gehalten hat und ich wusste, gibt es da jetzt noch ein adäquates Angebot und es gab das adäquate Angebot, ist bei Holstein Kiel nochmal unter Vertrag gekommen, hat natürlich damals auch nicht damit gerechnet, dass er jetzt nochmal die Möglichkeit, also die hat er ja in jedem Fall.
Aber nachdem er vom HSV wegging, hat er noch bei den Blackburn Rovers gespielt, glaube ich, ne, in England.
Hat er danach noch bei den Blackburn Rovers gespielt?
Ich meine ja.
Ich dachte...
Gut, erzähl mal weiter. Ich check das mal. Das ist immer blöd, wenn man so Behauptungen aufstellt und die Hörer damit alleine lässt. Das muss ich jetzt mal verifizieren.
Und ich habe ihn damit konfrontiert und habe gesagt, ja, was das, wie man das so schön sagt, denn wir beide als Floskel-Journalisten, ich habe gesagt, was das in ihm auslöst. Und dann hat er ein Tränchen verdrückt.
Oh.
Und dann stand er da vor mir und hat gesagt, dass er sich eben auch häufig falsch verstanden gefühlt hat. Das natürlich auch nach seinem Abgang beim HSV. Ich glaube, du hattest das auch schon mal erzählt, ne? Nachdem er sich hat auswechseln lassen und damals so sinngemäß so eine Fehde hatte und beim HSV, da hieß es so ein bisschen, er würde nicht mehr für den Verein einstehen, aber hat das direkt schon in der Kabine im Abstiegsjahr revidiert.
Er hat und ja auch 18, 19 noch mit dem HSV in der Zweitliga gespielt. Danach übrigens 2 Jahre Blackburn Rovers bis 21 und aus Blackburn ging es dann nach Kiel.
Genau, und aber zwischendurch war er eben noch vereinslos. Auf jeden Fall, das fand ich sehr, sehr spannend und er wirkt tatsächlich deutlich reifer, also auch als Mensch, nicht nur, weil er jetzt inzwischen ein bisschen älter ist. Und das fand ich ja bemerkenswert, weil du hast das gemerkt, nicht nur, dass er im Arme rudern, wie du immer so schön sagst, ein sehr emotionaler Typ ist.
Hat er gestern auch wieder super gemacht, ja. Super mit den Armen gerudert.
Aber letztendlich auch wieder ein Assist gebracht,
genau,
weil
genau.
Er die Ecke getreten hat.
Er ist der verlängerte Arm des Trainers.
Ja.
Und der auch, rudert. Und des Kapos,
ja.
Des Einpeitschers in der Fankurve. Heute haben wir ja technisch hier alle Möglichkeiten.
Ja.
Ich hätte gerne jetzt meinen Lieblingssong. Weißt du, was ich damit meine?
Definitiv. Komm, dann schiebe ich jetzt hier einen Regler nach oben und dann, pass mal auf.
Und bei mir geht's so viel vorweg.
Ja?
Um das Thema Aufstieg.
Okay.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Die Spatzen fliegen wieder. Der SSV Ulm ist am vergangenen Wochenende in die zweite Liga aufgestiegen, durchmarschiert von der Regionalliga Südwest in die zweite Liga, so wie im Jahr davor auch schon die SV Elversberg und auch Preußen Münster, aktuell Tabellenzweiter, könnte direkt von der Regionalliga West in die zweite Liga durchmarschieren. Fallen dir spontan noch ein paar Vereine ein, das ist noch nicht das Quiz, sondern das Quiz vor dem eigentlichen Quiz, die es geschafft haben, direkt durchzurutschen von der vierten in die zweite Liga. Die Ulmer sind nicht die Ersten, die es geschafft haben. Also die Elversberger waren auch nicht die Ersten. Nicht zu lange nachdenken.
Unterhaching?
Nee.
Gut. Elversberg?
Dein Lieblingsverein, den du vorhin hier mit Haut und Haaren verteidigt hast.
Holstein Kiel?
Nee, RB Leipzig 2014. Die Würzburger Kickers 2016. Ja. Der Jahnsinn. Der ja. SSV Jahn Regensburg 2017. Und Elversberg und Ulm.
Elversberg habe ich gesagt.
Genau, und Münster kann es auch schaffen. Münster aktuell Tabellenzweiter.
Ja.
Wahnsinn. Also man fragt sich ja oft, wie kann das sein, dass Mannschaften aus der Regionalliga direkt durchmarschieren? Oft liegt es ja daran, dass die Mannschaften zusammengehalten werden. Die haben ja schon in der Regionalliga gut funktioniert und gerade so Zweitliga-Absteiger machen ja fast komplette Umbrüche. Bielefeld beispielsweise hat nur Fabian Klos als einzigen Spieler nach dem Zweitliga-Abstieg gehalten. Und in der dritten Liga gibt es viele Vereine, die nur Einjahresverträge vergeben und du hast ganz, ganz oft bei ganz vielen Vereinen 11, 12, 13 Zugänge, 11, 12, 13 Abgänge. Deswegen ist es immer schwierig, da einen Favoriten vor der Saison zu benennen. Aber die Aufsteiger, die halten ihre Mannschaften zusammen und verstärken diese sukzessive. Und Thomas Wörle, der Trainer des SSV Ulm, der war vor einigen Jahren beim FC Bayern sehr erfolgreich. Vielleicht weiß auch Max Eberl das noch, allerdings bei den Frauen. Der wurde deutscher Meister und der hat sehr lange gebraucht, um im Herrenbereich unterzukommen. Die Ulmer haben ihm die Chance gegeben und er hat da eine super Mannschaft aufgebaut. Ulm war zuletzt, und jetzt kommen wir zum Quiz, 2001 zweitklassig, also in der Saison 2000-2001. Ja. Und ich möchte mit dir jetzt die 17 anderen Vereine aus dieser Zweitligasaison tippen lassen. Also ich kenne sie. Ich habe sie hier vor meinem...
Aus der Zweitligasaison.
Genau. Ich gehe mit dir die Abschlusstabelle der Saison 2000-2001 durch. Mhm. Ulm ist damals als Tabellen 16. abgestiegen. Aber wer waren die anderen 17 Vereine? Ich gebe dir jeweils ein paar Spieler und einen Trainer vor und du sollst dann wie aus der Pistole den Verein schießen.
Okay, aber warte mal ganz kurz. Ich glaube, also entweder habe ich es falsch verstanden oder du hast es fraglich formuliert. Also du hast gerade eben gesagt, also Ulm ist 2001, 2002 aus der zweiten Liga abgestiegen oder aus der ersten Liga?
Aus der zweiten Liga.
Aus der zweiten, okay.
Genau.
Nicht aus der Bundesliga
Nein,
abgestiegen.
Ulm,
okay,
Ulm
aus
ist,
der zweiten Liga. Okay,
Ulm war letztmals 2000, okay. 2001
dann hab ich's
zweitklassig, ja. Jetzt ja wieder nach ja. dem geschafften Aufstieg.
Ja.
Und wir wollen jetzt mal die okay. Abschlusstabelle dieser Saison 2000, 2001,
okay.
die Zweitliga-Abschlusstabelle durchgehen. Erster wurde ein Verein, der von Klaus Augenthaler trainiert wurde. Andi Köpke stand im Tor, Martin Driller mit blond gefärbten Haaren im Sturm.
Nürnberg.
Richtig. Zweiter wurde der Club, der von Hans Meyer trainiert wurde, im Tor Uwe Kamps, im Sturm Ari van Lent.
Okay, Borussia Mönchengladbach.
Richtig. Dritter wurde ein Verein, der wurde von Dietmar Demo trainiert. Marcel Rath, Ivan Klasnic und Niko Paczynski waren die Stürmer.
St. Pauli.
Richtig. Vierter, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, wurde ein Verein, Trainer Uwe Rapolder, im Tor Achim Holleritz und als Feldspieler beispielsweise Fatmir Wartar und Erwin Skeler.
Arminia Bielefeld.
Nee, die Buwe.
Die Buwe?
Die Buwe. Jürgen Kohler, Maurizio Gaudino, ganz früher Christian Wörns haben da auch gespielt. Klaus Schlappner war Trainer.
Keine Ahnung.
Waldhof Mannheim.
Waldhof Mannheim, okay.
Fünfter wurde eine Spielvereinigung mit dem Trainer Uwe Erkenbrecher, Rashid Azouzi, der bei dem Verein in anderer Funktion mittlerweile tätig ist.
Fürth.
Genau, die Spielvereinigung Greuther Fürth. Sechster, sehr schwierig, Trainer Peter Neururer. Gut, der hatte viele Vereine. Im Feld Marc Arnold, Markus Feinbier oder Muse Mestre Bamba, ein Verein, der gar nicht mehr so heißt und mittlerweile auch gar nicht mehr so weit oben spielt. Es kann auch zu Verwechslung kommen, weil die kleine Stadt, die sich in Westfalen befindet, die gibt es so in Baden-Württemberg auch nochmal etwas anders geschrieben.
Aalen.
Richtig, LR Aalen.
Ja.
Siebter damals. Eine Mannschaft, die von Armin Fee trainiert wurde. Nein, es war nicht der VfB Stuttgart. Gottfried Aduobe hat dort im Mittelfeld gespielt. Olivier Djappa war Stürmer, hat 18 Mal getroffen. Es war nicht der SSV Jahn Regensburg, aber es war auch ein SSV. Es war nicht der SSV Ulm, sondern es war ein SSV
Reutlingen.
Reutlingen, gut. Tabellenachter. Eine Mannschaft, die zwei Trainer hatte in der Saison. Erst Klaus Toppmöller, dann Thomas von Hesen. Im Tor stand Peter Eich. Torjäger war Samba Choi oder Choi. Carsten Hutwelker, Thomas Stratos haben da gespielt. Eine Mannschaft, die in der aktuellen Saison sehr viel Furore im DFB-Pokal gemacht hat.
Saarbrücken?
Richtig. Neunter, könntest du wissen, ein Verein, der sich gar nicht so weit von Hamburg entfernt befindet. Trainer damals Horst Ermantraut und später
Hannover.
Stanislav Levy, genau,
ja.
Hannover 96.
Horst Ermantraut hat doch damals die Trainingsgruppen 1A und 1B eingeführt.
Das kann sein. Jan Schiemack war wahrscheinlich ja. in der Trainingsgruppe 1A. Carsten Linke auch. Das sind die beiden Namen, die ich dir sonst nur als Hilfestellung angeboten hätte. Wir sind beim Tabellenzehnten. Ich stelle fest, das Quiz dauert ganz schön lange. Aber du bist ja auch ganz schön schnell mit deinen Antworten. Eugen Hach hat den Tabellenzehnten trainiert. André Lenz stand im Tor. Und der Torjäger, der kam aus China. Xi Hui. Und dieser Verein, der hatte neulich auch was zu feiern. Auch einen Aufstieg. Und ich sag mal so...
Alemannia Aachen?
Richtig, richtig. Alemannia Aachen.
Ja. André Lenz hatte so zurückgegelte Haare, ne?
Ja, genau. Und war später dann im Tor des VfL Wolfsburg. Ja. Wurde bei dem demütigenden 4:1 gegen den FC Bayern noch eingewechselt für Diego Benaglio. Elfter, ein Verein, der gerade ganz, ganz schwere Zeiten durchmacht. Seppo Eichkorn ist Trainer gewesen damals. Gintaras Stauce stand im Tor. Marius Ebbers war mit nur 5 Toren erfolgreichster Saisontorschütze. Zebrastreifen,
weiß
und blau.
Ja, Duisburg.
Das ist der MSV, richtig. Zwölfter.
Gerade abgestiegen.
Ja, aus der dritten Liga am vergangenen Wochenende. Zwölfter. Ein Verein, der aus einer Stadt kommt, die gar nicht so weit von Duisburg entfernt ist. Trainer war damals Gerhard Kleppinger. Die Spielernamen werden dir möglicherweise gar nicht so viel sagen oder sie werden dir gar nicht weiterhelfen. Ich nenne sie trotzdem. Torhüter Oliver Adler, Fabrizio Haier im Mittelfeld, Jürgen Luginger, Achim Weber, Top-Torjäger.
Fabrizio Heyer sagt mir auf jeden Fall
ja,
was.
Ja, der hat bei Mainz 05 gespielt.
Oberhausen?
Nee. Ja, ja, RWO, Rot-Weiß Oberhausen. Sehr, sehr gut. Ja. 13. So viel vorweg. Du hast den Verein vorhin schon mal genannt. Mhm. Jetzt kannst du ihn nennen.
Bielefeld?
Ja. Benno Müllmann, Torhüter Matthias Hein, André Hofschneider, Arthur Wichniarek. 15. Da reicht eigentlich nur ein Name. Jürgen Klopp.
Ja gut, Mainz.
Mainz 05. Jürgen Klopp wurde Trainer. 14. Habe ich 15. gesagt? 15. ist der Verein, der einen Dachschaden hat.
Osnabrück.
Der VfL Osnabrück. Mit Torhüter Uwe Brunn, Joe Ennox, Christian Klaasen.
Joe Ennox.
Damals Jürgen Gilsdorf. 16. wurde Ulm. Und die beiden weiteren Absteiger auf den Plätzen 17 und 18. Gar nicht so einfach. 17. Ich nenne dir den Trainer. Hans-Jürgen Boysen. Mhm. Torwart Seat Ramovic. Markus Weinzierl spielte im Mittelfeld. Silvinho und Stefan Minkwitz sind auch noch zu nennen. Ich sag mal so, es war nicht der VfB Stuttgart, sondern
der VfB, die Stuttgarter Kickers.
Genau.
Ah, okay.
Und 18.
Ja.
Die Himmelblauen mit Trainer Dirk Karkut, mit Steffen Süßner, Krupnikovic, der später nach Hannover ging, Ronny Kujat, Olaf Holecek. Man nennt ihn auch kurz den CFC.
Den Chemnitzer FC.
Den Chemnitzer FC, genau. Das war mein Quiz für dich. Und weil die Ulmer gerade ganz weit nach oben fliegen, gibt es von mir die Spatzen fliegen wieder von Frieda Morgenstern für unsere Spotify-Playlist.
Ich kann das jetzt, also das war wirklich sehr schön. Da fällt mir gerade ein, lass uns mal den Song, den.
Boah, das hat lange gedauert, ne?
Aber lass uns mal den Song von Wien Wiesbaden auch noch raufpacken, weil ohne Witz, der ist so rumpelig in der Textstruktur.
Wie heißt der?
Ja, suche ich dir gleich raus. Also die Vereinshymne von Wien Wiesbaden, die immer vor Anpfiff läuft, das ist wirklich, bei allem Respekt. Und ich finde irgendwie dieses Stadion da auch ganz niedlich, die Brita Arena. Und Wien Wiesbaden ist irgendwie auch ein kleiner, kultiger Verein. Aber diese Hymne, die hat mich dann doch irgendwie nachhaltig
irritiert.
Wir schauen nochmal ganz kurz auf die Mannschaftsaufstellung Wien Wiesbaden, Holstein Kiel. Und zwar, wir haben ja über die erste Fußball-Bundesliga gesprochen und ich möchte jetzt von dir wissen, das passt ja vielleicht ganz gut und auch für euch zu Hause zum Mitraten, wer von Holstein Kiel aus der Startformation von gestern, aus dem Spiel bei Wien Wiesbaden, hat Bundesliga-Erfahrung? Du sollst sagen ja oder nein. Das geht möglicherweise schneller als dein Quiz.
Das
ihr zu Hause an den Anschlussgeräten dürft auch mitraten. Wir fangen an im Tor. Timon Weiner.
Nein.
Und wenn Sie Bundesliga-Erfahrung haben, dann sollst du natürlich auch sagen, mit welchem Verein Sie
Bundesliga... Ja, Schalke, aber heißt Bundesliga-Erfahrung, dass er mal ein Bundesligaspiel gemacht haben
genau.
muss? Hat er nicht gemacht.
Richtig. Wir machen weiter mit der Nummer 4, Patrick Erras.
Ja, Werder Bremen, 1. FC Nürnberg.
Die Antwort ist richtig. Die Nummer 5, Karl Andreas Lorenz, genannt Kalle Johansson.
Nee.
Richtig.
Kommt aus Schweden.
Die 6, Marko Ivesic.
Nein, aus Serbien.
Hat die Nummer 10, der Rudermann, hat Luis Holtby Bundesliga-Erfahrung?
Ja, der Ex-Mainzer.
Und?
Der Ex-Schalker.
Und?
Der Ex-Hamburger.
Richtig. Wir schauen auf Alexander Olof Bernhardsson.
Nein, auch ein Schwede.
Wir fragen uns, hat Timo Becker Bundesligaspiele gemacht?
Ja, Schalke 04.
Richtig, 4 Stück. Tom Alexander Rothe.
Ja, hat für Dortmund Bundesliga-Erfahrung. Hat da ein Spiel gemacht.
Drei Spiele gemacht. Und ein Champions
Tor.
League.
Und hat auch ein Tor geschossen.
Ja. Das ist richtig. Hat die Nummer 20 Bundesliga-Erfahrung. Das ist Jan Fiete, genannt Fiete Arp.
Ja, ich habe sein erstes Tor habe ich live im Stadion gesehen. Damals gegen den VfB Stuttgart.
Sehr gut.
HSV.
Hat Nikolai Remberg, genannt Rambo Remberg,
kommt von Preußen Münster. Hat Regionalliga-Erfahrung bei Preußen Münster, keine Bundesliga-Erfahrung.
Auf der Ersatzbank mit der Nummer 31, jetzt vielleicht möglicherweise etwas kniffliger, hat Marcel Engelhardt, der Torhüter, Bundesliga-Erfahrung. Hat ja unter anderem auch mal bei Eintracht Braunschweig gespielt.
Ja, 2013, ne? Ich würde sagen, nee, zum Einsatz ist er nicht gekommen. Damals war Daniel Didavi die Nummer 1.
Das stimmt, er hat vor allen Dingen auch erst später für Eintracht Braunschweig gespielt, nämlich erst ab 2015, also keine Bundesliga-Erfahrung. Absolut richtig. Hat Mikkel Kirkesko mit V am Ende geschrieben, aber so ausgesprochen Bundesliga-Erfahrung?
Nö.
Ist richtig. Hatte Benedikt Oskar Pichler
Nein.
Bundesliga-Erfahrung.
Vielleicht ÖFB-Bundesliga-Erfahrung. Also die österreichische Liga heißt ja auch Bundesliga. Das weiß ich nicht. Aber er war nie in der deutschen Bundesliga.
Das ist richtig. Hat Shuto Machino Bundesliga-Erfahrung.
Der hat Schwalben-Erfahrung, aber keine Bundesliga-Erfahrung.
Marvin Schulz.
Borussia Mönchengladbach hat sogar für die Borussia in der Champions League gespielt.
8 Spiele zwischen 2014 und 2017 für die erste Mannschaft. Sehr gut. Lasse Rosenboom hat ja auch mal bei Werder Bremen gespielt. Aber hat nicht, er nur in der zweiten gespielt?
Aber nicht in der Bundesliga.
Bist du sicher?
Ja.
Das ist richtig. Hat Joshua Mees Bundesliga-Erfahrung?
War bei Union, ist er in der Bundesliga? Das ist eine gute Frage. Also der war bestimmt, der wurde ja oft ausgeliehen. Ich sage, der ist da auch mal zum Einsatz gekommen.
Sehr gut. Niklas Niehoff.
Nee, der hat neulich mal ein Tor für Holstein geschossen. Ist ein Eigengewächs, ne?
Ja.
Ein Babystorch sozusagen.
Und Jonas Sterner.
Nee, auch nicht.
Auch keine Bundesliga-Erfahrung. Nee. Das heißt, es gibt noch nicht so viel Bundesliga-Erfahrung. Und die Frage ist, wird es dabei bleiben? Ja oder nein? Ich kann es euch sagen, ja. Auge sagt aber am kommenden Wochenende noch nicht. Werden wir schauen.
Ich würde mich freuen, wenn Holstein Kiel am kommenden Wochenende aufsteigen würde. Das wäre dann auch ein gutes Signal für den FC St. Pauli. Dann wären die Düsseldorfer endlich abgeschüttelt. Aber ich glaube, die lassen sich nicht so einfach abschütteln.
Ja, das glaube ich auch. Schauen wir mal. Wo bist du am kommenden Wochenende?
Ich bin privat. Ich habe keinen Reporter-Einsatz, falls du danach fragst. Ich gucke mir Sonntag St. Pauli gegen Osnabrück an.
Okay. Das finde ich gut. Das kann ich nachvollziehen. Und für den Fall der Fälle hast du dir für Sonntagabend freigenommen? Dann
nee, da muss ich dann tatsächlich arbeiten.
Ach wirklich, ja?
Ja.
Okay. Ja, soll ich noch sagen,
ich
was ich mache?
Ich habe schon häufiger mit 0,8 Promille gearbeitet.
Ja, okay. Sehr schön. Ja, wenn ihr wollt, ich habe die Möglichkeit, weil Auge jetzt ja gerade intensiv gefragt hat, was ich am kommenden Wochenende mache.
Ich wollte gerade, aber du bist ja schon wieder dazwischen gedreht.
Ja, schon wieder.
Wo bist du denn am Wochenende?
Ach, Michael, schön, dass du fragst. Ich werde am kommenden Wochenende am Sonnabend wir machen bei der NDR1 Welle Nord, das ist ja das NDR-Programm für Schleswig-Holstein,
okay, aus Schleswig-Holstein. Dann weiß ich Bescheid. Danke, reicht schon.
Ja, machen wir das ist vielleicht aber auch für die Holstein-Fans da draußen interessant, die zum Beispiel mit dem Auto unterwegs sind oder die arbeiten müssen oder die vielleicht irgendwo ihre Kopfhörer reinpacken, weil sie unterwegs sind. Die haben nicht die Möglichkeit, auf der NDR1 Welle Nord eine Sondersendung zu hören. Die werde ich moderieren. Wir haben natürlich einen Moderator im Stadion, ganz viele Reporter draußen und drin. Also
Reporter im Stadion, Moderator im Studio.
Draußen, meine ich jetzt draußen. Also im Stadion und draußen vor dem Stadion.
Moderator.
Und ich bin der Moderator im Studio.
Ja genau, aber du hast Moderator gesagt. Reporter im Stadion und Moderator im Studio.
Genau.
Du bist der Moderator.
Ja.
Genau. Ja, weil das verwechseln viele immer.
Du bist ein alter Besserwisser,
nee, weißt wirklich. Du das? Viele wissen nicht, moderieren und reportieren, kennen den Unterschied nicht.
Ich glaube, ich habe es aber richtig gesagt. Ich höre mir das gleich nochmal an. Aber ist egal, auf jeden Fall. Genau.
Ich spule kurz zurück. Du hast es falsch gesagt.
Ich möchte euch ja gerne zu einladen, dabei zu sein. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr euren Lieblingsverein da erlebt und erleben könnt, wo ihr das am liebsten wollt. Und alles Weitere, was passiert natürlich auch in der ersten Fußball-Bundesliga. Ja, der erste FC Köln ist nicht mehr zu retten, ne?
Theoretisch schon,
ja, aber theoretisch.
Wahrscheinlich nicht.
Ne? Wahrscheinlich nicht. 0-0 habe ich übrigens gesagt damals, als Timo Schulz Trainer wurde. Ja, ich habe dem das irgendwie nicht zugetraut. Ich will nicht sagen, dass es an ihm liegt. Du hast ja auch schon mal gesagt, der Kader ist nicht gut genug. Lass uns nicht darüber sprechen.
Der ist eher so sportlicher Konkursverwalter. Der Kader ist echt nicht gut genug. Wenn ihr euch jetzt fragt, wann reden die endlich mal über die TSG 1899 Hoffenheim so ausführlich wie bei Holstein Kiel und den FC St. Pauli?
Nie.
Nie.
Aber bald die große Mainz-Folge, denn Mainz singt und tanzt weiter auf allen Frequenzen. Und nochmal der Hinweis, ganz kurz, ganz schnell, vor mir steht sie, Michael Augustin hat draus getrunken, nicht die Anstoßtasse, aber es gibt noch eine Anstoßtasse nach Ablauf dieser Spielzeit zu gewinnen. Wenn ihr an Helping Tessie, an die karikative Einrichtung mindestens 1 Euro spendet, dann landet ihr mit eurem Namen in einem Topf. Und beziehungsweise aus diesem Topf ziehen wir dann möglicherweise einen Namen, auf jeden Fall eine Gewinnerin oder einen Gewinner.
Oder wir ziehen aus der Tasse auch, das kann man auch vielleicht
machen. Ja, genau. Und
machen wir da so kleine Papierknödel rein und ziehen.
Und dann, habt ihr die Möglichkeit, diese Tasse zu gewinnen. Posten wir auch nochmal bei Instagram. Gibt es von dir auch noch einen Song für die Anschluss-Playlist?
Ja, Frieder Morgenstern, die Spatzen fliegen.
Ach, hast du ja schon gesagt. Stimmt, definitiv. Dann sagen wir bis Morgenstern und wir...
Morgenstern hat Gold im Mund.
Nächste Woche möglicherweise eine Folge mit Restalkohol oder ganz nüchtern, ernüchternd. Das hört ihr dann.
Mit Krokodilstränen.
Ja.
Aber die sieht man ja im Podcast nicht.
Nee.
Gut.
Eine schöne Woche euch.
Bis bald. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.